Herzlich willkommen zu PRIF Talk, dem Podcast des Leibniz Peace Research Institute Frankfurt. Mein Name ist Laura Friedrich und ich arbeite am PRIF in der Abteilung für Wissenschaftskommunikation.
Der Krieg in der Ukraine wird Deutschland, Europa und die Welt noch sehr lange begleiten und darauf müssen die Bundesregierung und die Bevölkerung vorbereitet sein. Ein Einstellen der militärischen Unterstützung der Ukraine zugunsten von sofortigen Friedensverhandlungen, wie es bisweilen und jüngst kam wieder einer, in offenen Briefen, Manifesten oder teils auch auf Demonstrationen gefordert wird, wird nach unserem jetzigen Wissensstand keinen nachhaltigen Frieden bringen. Die sich daraus ergebende militärische Niederlage der Ukraine würde voraussichtlich deren Zerschlagung nach sich ziehen, einhergehend mit einer Besatzungspraxis von Folter, Verschleppung, sexueller Gewalt und gezielten Tötungen, wie wir sie bereits jetzt in den von Russland besetzten Gebieten beobachten müssen. Darüber hinaus steht zu befürchten, dass Russlands Expansionsdrang damit nicht abnehmen, sondern nach einer Erholungsphase vermutlich wieder zunehmen wird. Dies würde die Sicherheitssituation für ganz Europa weiter verschlechtern. Gegenwärtig sind Friedensverhandlungen daher weder für die Ukraine noch für Europa eine realistische Option. Sie müssen aber immer schon mitgedacht und schon jetzt vorgeplant werden.
Das war ein Auszug aus dem Eingangsstatement zur Vorstellung des Friedensgutachtens 2023 auf der Bundespressekonferenz am 12. Juni, vorgetragen von Nicole Deitelhoff. Das Friedensgutachten ist die seit 1987 jährlich erscheinende Publikation, die PRIF gemeinsam mit dem Bonn International Center for Conflict Studies, dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und dem Institut für Entwicklung und Frieden der Universität Duisburg-Essen erarbeitet und herausgibt. Und mit dem diesjährigen Friedensgutachten mit dem Titel »Noch lange kein Frieden« beschäftigt sich auch diese Episode. Als erstes spreche ich gleich mit Claudia Baumgart-Ochse, der Redaktionsleiterin des Friedensgutachten. Und im Anschluss geht es noch einmal konkret um das Kapitel Rüstungsdynamiken im Gespräch mit Sascha Hach. Claudia Baumgart-Ochse leitet am PRIF den Programmbereich Transnationale Politik und beschäftigt sich in ihrer Forschung unter anderem mit der Rolle von Religion in Konflikten, der Politik Israels und dem Nahostkonflikt. Sie ist aber auch, wie eben schon gesagt, seit 2017 die Redaktionsleiterin des Friedensgutachtens. Herzlich willkommen, Claudia. Zu Beginn, ganz oberflächlich, habe ich ja schon gesagt, was das Friedensgutachten ist. Aber du als Redaktionsleiterin kannst da natürlich einen viel besseren Einblick geben. Daher zu Beginn einfach die Frage, was will das Friedensgutachten? Oder anders gefragt, was wollen die vier Friedensforschungsinstitute mit dem Friedensgutachten leisten?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier mitmachen darf. Das freut mich sehr, das Friedensgutachten ein bisschen vorzustellen. Ja, am Friedensgutachten sind ja, wie du schon gesagt hast, die vier wichtigsten deutschen Friedens- und Konfliktforschungsinstitute beteiligt und in denen gibt es einfach jede Menge Expertise zu den unterschiedlichsten Themen, also beispielsweise zu ganz bestimmten Kriegen und Konflikten in bestimmten Weltregionen, aber auch zur Abrüstung, Rüstungskontrolle, zur Entwicklungszusammenarbeit, zu europäischer Sicherheit, zu internationalen Organisationen oder auch zu den Folgen des Klimawandels, auch gerade für die Gewaltsituation in vielen Ländern und Gesellschaften. Also das sind nur ein paar von den Themen, die in diesen vier Instituten behandelt werden. Und das Gutachten, das bringt jetzt diese Expertinnen und Experten zusammen und versucht möglichst verständlich, möglichst praxisnah, dieses Wissen zu bündeln und aufzubereiten und dann im Grunde daraus Empfehlungen für die Politik abzuleiten. Was das Friedensgutachten besonders macht, ist ja natürlich schon im Namen drin, Friedensgutachten, ist, dass die Frage im Vordergrund steht, was dient dem Frieden? Also wie können wir die Gesellschaften, wie können wir Politik so gestalten, dass sie möglichst friedlich sind, dass sie gerecht sind, dass sozusagen Gewalt gemindert wird. Das ist quasi das normative Ziel, was uns alle antreibt und was in diesem Friedensgutachten dann auch entdeckt. Das ist die spezifische Friedensgutachtenperspektive.
Kannst du noch ein bisschen dazu was sagen, was die Motivation dahinter ist für die Friedensforschungsinstitute, eben dieses Gutachten jährlich zu erarbeiten?
Na, die Welt ist im Wandel. Es gibt auch jedes Jahr neue Themen, neue Herausforderungen, die der Frieden sozusagen, die den Frieden beeinträchtigen. Und die Motivation ist, glaube ich, vor allen Dingen oder in erster Linie der Politik, aber auch der Gesellschaft sozusagen Wissen zur Verfügung zu stellen, unsere Expertise zur Verfügung zu stellen, um sozusagen Möglichkeiten zu diskutieren, wie könnte man jetzt Frieden befördern. Ich glaube, das ist die Hauptzielrichtung des Gutachtens und die Motivation, die dahinter steckt.
Und als Redaktionsleiterin begleitest du ja den gesamten Prozess, also von ersten Brainstormings über den Kontakt zum Verlag bis zur Präsentation, bist du ja bei allem involviert. Vielleicht kannst du deswegen nochmal etwas konkreter erzählen, wie entsteht das Friedensgutachten?
Ja, das mache ich gerne. Also wir treffen uns immer schon so Oktober, November, meistens im Herbst, die Institutsleitungen und ich. Und dann diskutieren wir, was sind eigentlich die Themen, die anstehen? Wo sind die großen Herausforderungen? Zu was können wir auch Expertise beitragen? Und dann diskutieren wir das und manchmal streiten wir uns auch über die Themen und überlegen, was ist sozusagen wichtig. Wir versuchen so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen. Das gelingt uns mal mehr, mal weniger. Ja, und dann geht es auf die Suche nach Autorinnen und Autoren. Also wenn wir die Themen festgelegt haben, dann fragen wir uns, okay, wer in den Instituten kann zu diesen Themen was sagen, was schreiben, wer kann beitragen? Und dann stellen wir Teams zusammen, die diese Kapitel dann bearbeiten und schreiben. Also das ist sozusagen der Weg. Und im Februar, meistens im Februar, setzen wir uns dann zusammen zum Autorenworkshop, wo die Autorinnen und Autoren wechselseitig die Kapitel dann diskutieren und kritisieren. Und dann gibt es auch mal eine Deadline, wann das dann fertig sein muss. Und dann kommt es dann zu mir und zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Redaktion und wir gehen die Kapitel nochmal durch. Wir versuchen, möglichst aussagekräftige Landkarten und Grafiken zu erstellen und dann das Gutachten sozusagen zu einem schönen Ganzen zusammenzustellen. Und meistens ist im Mai irgendwann dann tatsächlich die absolute Deadline und dann geht es in den Druck bei Transkript im Moment, im Transkriptverlag.
Das heißt, wir sprechen eigentlich über einen Prozess von wenigen Monaten. Ne,
in dem das ist richtig. Und das ist auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler regelmäßig eine Herausforderung. Weil normalerweise sind natürlich Laufzeiten für Publikationen, für Artikel, für wissenschaftliche Dinge viel länger. Und wir brauchen das immer ziemlich rasch. Also die Schreibzeit ist ja wirklich nur im Grunde zwischen November, Dezember bis Februar und dann nochmal Überarbeitungszeit. Und das ist schon eine Umgewöhnung für viele, dass man so relativ schnell und auch aktuelle Sachen liefern soll. Das macht das Friedensgutachten sicherlich besonders und auch eine Herausforderung für viele, die da mitschreiben. Aber es gelingt ja immer und das ist wirklich auch eine tolle Erfahrung, weil man natürlich auch sehr schnell seine Expertise sozusagen auch in die Politik spielen kann. Das ist natürlich auch eine tolle Gelegenheit, da mitzumachen.
Auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess. Wir können auch nochmal an der Stelle inhaltlich tiefer einsteigen. Was sind einige der zentralen oder vielleicht sogar die wichtigsten Befunde und Empfehlungen des Friedensgutachtens 2023? Der Titel »Noch lange kein Frieden« scheint ja hier eine recht düstere Prognose zu geben.
Ja, tatsächlich haben wir diesem Jahr einen sehr pessimistischen Titel gewählt, der natürlich vor allen Dingen auf diesen Ukraine-Krieg oder auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine abzielt. Und nach allem, was wir so über den Verlauf und auch über das Ende von Kriegen und Konflikten wissen, gehen wir davon aus, dass dieser Krieg eben noch relativ lange dauern könnte. Es gibt natürlich keine Gewissheit und wir wissen nicht, was nächstes Jahr passiert, auch was dieses Jahr noch passiert. Aber sozusagen aus der Forschung heraus denken wir, dass es noch lange dauern könnte und dass wir als Gesellschaften uns darauf vorbereiten müssen. Also dass die NATO, dass die EU noch lange Unterstützung bieten wird. Deswegen dieser etwas pessimistische Titel. Zentral ist, glaube ich, dieses Jahr so die Botschaft, dass wir mit diesem Angriffskrieg tatsächlich eine Zeitenwende erleben, dass diese Zeitenwende aber nicht nur militärisch verstanden werden sollte. Das Militärische, das Verteidigungspolitische ist wichtig, das sagen wir auch und wir fordern auch, das weiter zu tun, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen. Aber wir denken, dass wir die Zeitenwende sozusagen viel größer auslegen müssen und dass viele andere friedenspolitisch relevante Themen eben auch eine Zeitenwende brauchen. Also im Kampf gegen den Klimawandel, in der Entwicklungszusammenarbeit, in unserem Engagement für die internationale regelbasierte Ordnung oder in der Handelspolitik. Alle diese Bereiche sind ja von diesem Krieg auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Und deswegen brauchen wir eine Zeitenwende, die weitergefasst ist. Mit dem Blick auf die Ukraine empfiehlt das Friedensgutachten in diesem Jahr im Grunde eine Doppelstrategie. Das heißt, einerseits militärisch, politisch, ökonomisch die Ukraine weiter zu unterstützen gegen die russische Aggression. Andererseits aber jetzt eben schon Verhandlungen vorzubereiten. Und das ist eben nicht trivial. Bei Verhandlungen, da denken wir eben nicht nur an das schöne Foto irgendwo auf dem grünen Rasen vom Weißen Haus mit dem Präsidenten, der dazu schön lächelt, sondern Verhandlungen sind ja sehr komplexe Sachverhalte, die lange dauern, wo man sehr viel Expertise braucht, wirklich diplomatische Expertinnen und Experten. Es geht um territoriale Fragen, um Souveränitätsfragen, um rechtliche Fragen. Also das sind wirklich komplexe Dinge, die viel Vorbereitung brauchen. Und deswegen denken wir, Man müsste jetzt schon damit anfangen, das vorzubereiten. Und ehrlich gesagt, es ist ja auch schon so, dass schon vorbereitet wird hinter den Kulissen. Wir erfahren auch nicht alles in den Medien, auch wir wissen nicht alles, aber ich denke, es wird schon auch viel vorbereitet aktuell und das sollte weiter vorangetrieben werden. Und wir empfehlen, in diese Vorbereitungen möglichst auch Länder einzubeziehen, an die man vielleicht nicht sofort denkt. Also Länder wie Brasilien, Indien, China. Das könnten alles Länder sein, die in so einer internationalen Kontaktgruppe zusammenfinden, um diesen Prozess zu begleiten, um vor allen Dingen der Ukraine auch Sicherheitsgarantien zu geben. Also ihr seht schon, viele der Empfehlungen drehen sich dieses Jahr natürlich um die Ukraine, aber wir haben auch viele andere Themen, die wichtig sind, beispielsweise im Bereich von Entwicklung und Zusammenarbeit, aber auch im Bereich, was die Polarisierung in unseren Gesellschaften hier im Westeuropa, Osteuropa, was das angeht. Also da sind viele Dinge, die auch sehr wichtig sind. Und alle Autorinnen und Autoren werden sehr enttäuscht sein, wenn ich nur das jetzt heraushebe, aber klar, die Zeit ist natürlich knapp bemessen.
Ja, aber vielleicht kann man an der Stelle auch schon vorab einwerfen, dass es natürlich auf der Website des Friedensgutachten www.friedensgutachten.de das gesamte Gutachten, aber auch die einzelnen Kapitel zum Downloaden und Lesen gibt. Wie eben schon gesagt, wollen wir in das Kapitel 3 Rüstungsdynamiken nochmal etwas vertiefter einsteigen. Ein Co-Autor dieses Kapitels in diesem und auch schon im vergangenen Jahr ist Sascha Hach. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Programmbereich Internationale Sicherheit am PRIF. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Abrüstung und Rüstungskontrolle, Nuklearwaffen, deutscher Außenpolitik sowie den Vereinten Nationen. Herzlich willkommen auch dir, Sascha. Auch wenn gegenwärtig weitere Abrüstung unwahrscheinlich ist, sollte alles getan werden, um strategische Stabilität zu erhalten, Eskalationsrisiken zu reduzieren, einen Rüstungswettlauf zu verhindern und Proliferation einzudämmen. Dafür ist eine Neuausrichtung der Rüstungskontrollpolitik und ihre Integration in die Sicherheits- und Verteidigungspolitik nötig. So lautet ja die Einleitung in das Kapitel, das ihr verfasst habt. Vielleicht kannst du zu Beginn einfach mal erläutern, was ist mit strategischer Stabilität gemeint?
Ja, gern. Also strategische Stabilität ergibt sich zum einen aus der Wehrhaftigkeit, also der Verteidigungsfähigkeit, die im Verhältnis stehen muss zu einer gegebenen Bedrohung. Also man schaut sich hier das Kräfteverhältnis an zwischen Großmächten, sei es jetzt NATO, USA und Russland oder zunehmend auch China. Und daraus ergibt sich dann die abschreckende Wirkung, die man erzielen möchte. Also je mehr Verteidigungsfähigkeit, so die Annahme, desto wahrscheinlicher oder desto unwahrscheinlicher der Angriff, desto wahrscheinlicher sozusagen die Annahme auf der anderen Seite, dass ein Angriff erfolglos sein würde. Und das ist dann die abschreckende Wirkung und die will man in allen Bereichen sicherstellen, konventionell wie nuklear. Aber wir wissen, dass eine rein auf Abschreckung basierte Balance of Power Politik nicht automatisch stabilisierend ist. Also wenn man sich nur auf Abschreckung konzentriert, kann dadurch auch eine Aufrüstungsdynamik, Rüstungswettläufe ausgelöst werden, die dann auch außer Kontrolle geraten können. Und die Bedrohungswahrnehmung kann auch zu einem unbeabsichtigten Waffengang und zur Eskalation führen. Also wenn sozusagen die Abschreckungspolitik so stark ist, dass man dann die ganze Aufrüstung als Bedrohung wahrnimmt. Deswegen gehören zur strategischen Stabilität auch immer kooperative Komponenten wie vertrauensbildende Maßnahmen oder direkte militärische Kommunikationskanälen auf beiden Seiten. Und auch die Rüstungskontrolle und Abrüstung sind Teil der kooperativen Sicherheitspolitik. Also wir müssen Abschreckung, Rüstungskontrolle und Abrüstung immer zusammendenken, wenn wir sowas wie strategische Stabilität erreichen wollen.
Und von welcher Art der Abschreckung sprechen wir hier?
Ja, welche Abschreckung wirkt sich stabilisierend aus oder destabilisierend? Wir haben ja gesehen im nuklearen Bereich, dass die nuklearen Drohungen Russlands genutzt wurden, um den Angriffskrieg gegen die Ukraine abzusichern. Und die ausgedehnte russische nukleare Abschreckung hat auch die Eskalationsgefahr immer wieder erhöht, besonders weil die Russen konventionell schwächer sind. Wir haben also die NATO und die USA im Ukraine-Krieg darauf reagiert, um die Situation zu stabilisieren. Sie haben eigentlich das genaue Gegenteil gemacht und betont, dass Nuklearwaffen aus diesem Krieg herausgehalten werden müssen. De facto haben sie eine No-First-Use-Politik betrieben, also eine Politik des Nicht-Erst-Einsatzes, haben immer wieder wiederholt, dass sie in diesem Krieg keine Nuklearwaffen einsetzen wollen, zumindest nicht als erstes. Und als Russland zum Beispiel Ende September die Annexion der teilweise besetzten Gebiete erklärt hat und dann wieder nuklear droht, also sagt, das gehört jetzt zu russischem Territorium, wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigt. Da warnten die USA mit einem massiven konventionellen Gegenschlag, also de facto Kriegseintritt der USA, aber eben konventionell, also auch eine Abschreckungspolitik. In der Praxis haben wir also eine Kombination aus No First Use, nuklearer Nicht-Ersteinsatz und glaubhafter konventioneller Abschreckung gesehen und das hat ganz gut funktioniert und sich stabilisierend ausgewirkt. Also eine möglichst, ja, so wenig Abschreckung wie nötig, aber glaubhaft.
Und du hast es eben schon mal erwähnt und das Friedensgutachten unterstreicht auch, wie wichtig Kooperationen für die Rüstungskontrolle sind. Mit Blick auf die Ukraine liegt natürlich die Frage nahe, wo und auf welchem Level weiterhin Kooperation mit Russland möglich ist.
Ja, als Verhandlungspartner für größere Abkommen, Rüstungskontroll, Abrüstungsabkommen ist Russland jetzt natürlich schwierig. Deswegen muss man sich in Bezug auf Russland auf die bestehenden Vereinbarungen konzentrieren, insbesondere Informationsaustausch und Kommunikation, um eben in der akuten Krise Fehlinterpretationen zu vermeiden und Risiken zu minimieren. Und wir haben im Ukraine-Krieg auch gesehen, dass wenn es gemeinsame Interessen gibt, vor allem wenn es existenzielle Interessen berührt sind, sind auch Dialog und begrenzte Kooperation mit Russland weiter möglich. Beispiele sind die Kommunikation der militärischen Führung auf beiden Seiten zu Beginn des Krieges, aber auch das Krisenmanagement, als Kaliningrad vom russischen Festland abgeschnitten war. Der Besuch Bidens in Kiew, der wurde ja in den USA streng geheim gehalten. Spezifische russische Behörden wurden informiert, damit es eben nicht zum Angriff an Orten kommt, wo sich Biden gerade aufhält. Und nicht zuletzt, und da sozusagen lenke ich die Aufmerksamkeit als Rüstungskontrollexperte besonders gern drauf, der Informationsaustausch, der immer noch läuft zwischen USA und Russland über den Start von ballistischen Interkontinentalraketen und U-Boot-gestützten ballistischen Raketen und auch über größere Übungen, das basiert noch auf älteren Verträgen aus den 80ern, also trotz dass Staat suspendiert ist, läuft dieser Informationsaustausch weiter und das sollte auch unbedingt beibehalten werden, gerade vor dem Hintergrund der Stationierung der russischen Nuklearwaffen in Belarus.
Das heißt also, ja, einerseits stützen auf noch bestehende ältere Verträge und andererseits hat Claudia eben auch schon angesprochen, besteht ja auch die Möglichkeit, auf weitere Partnerschaften zu setzen, auf neuere Partnerschaften. Und du hast ja eben auch schon das Stichwort Minimierung von Eskalationsrisiken genannt. Welche Möglichkeiten und auch Chancen bestehen in Bezug auf die Kooperation mit alten und neuen Partnern?
Ja, hier kann man sogar sagen, dass der Ukraine-Krieg die Kooperation jetzt speziell zur Verhinderung einer nuklearen Eskalation sogar gefördert hat. Die USA und die Verbündeten haben im Herbst, als die Drohung einer nuklearen Eskalation besonders groß war, ihre diplomatischen Bemühungen gegenüber genau diesen Staaten, die Russland nahestehen und sich selbst als unparteiisch sehen, also China, Indien, Brasilien, Südafrika, verstärkt. Und die haben dann zusammen eine Anti-Atomkriegsallianz gebildet, kann man sagen. Auf der Basis des sogenannten P5-Statements, P5, also die fünf Mitglieder im Sicherheitsrat, vom Januar 2022 vor dem Krieg. Also das Statement sagte, ein Nuklearkrieg kann nicht gewonnen werden und darf niemals geführt werden. Und das hat man sozusagen neu aufgelegt im Herbst 2022, unter anderem auf dem G20-Gipfel in Indonesien. Und das hat sehr gut funktioniert, denn darauf folgte dann auch scharfe Kritik seitens Chinas und Indiens gegenüber Russland. Und infolgedessen dann auch eine Mäßigung der russischen Drohungen. Und diese multilaterale Zusammenarbeit, die da so ad hoc entstanden ist, die sollte unbedingt fortgeführt werden und auch konsolidiert werden. Also man könnte sich auch eine Institutionalisierung in einem Krisenmechanismus vorstellen, dass diese Staaten in einem Bedrohungsfall gemeinsam konzertiert abgestimmt agieren oder sich sogar schon vorab auf Szenarien vorbereiten. Ne? Wie wollen sie agieren, wenn es zu einem taktischen Nuklearwaffenschlag kommt und so eine Abstimmung könnte sich dann auch präventiv auswirken. Also es gibt noch einige weitere Beispiele, die den Ukraine-Krieg betreffen, die No-First-Use-Politik etwa, die man eigentlich auch als eine gute Grundlage bietet für mehr internationale Kooperation, Zusammenarbeit auf Ebene sozusagen der Nukleardoktrin, dass man eine Konvergenz der Nukleardoktrinen anstößt in Richtung No-First-Use oder in Richtung Zurückhaltung. Selbst wenn Russland da zunächst nicht mitmacht, China und Indien wären dafür vielleicht zu gewinnen und die haben ja schon de facto eine No-First-Use-Politik. Das heißt, hier könnte der Westen ganz schön was bewegen, wenn er sich selbst bewegt. Und perspektivisch sehe ich auch ein gemeinsames Interesse für so eine Art multilaterales Modernisierungsmoratorium. Aktuell modernisieren ja alle Nuklearwaffenstaaten ihre Arsenale. Das kostet extrem viel Geld. Die Welle, die jetzt gerade läuft, die wird man nicht stoppen können. Das ist schon durch alle Haushalte durch. Aber Rüstungskontrolle muss halt immer auch einen Schritt weiter denken. Und alle Nuklearwaffenstaaten befinden sich gerade in einer angespannten Haushalts- und Wirtschaftslage. Und es wäre eine große Entlastung für alle, wenn die nächste nukleare Aufrüstungswelle ausfiele. Ne? Also wieder Stichwort strategische Stabilität. Wenn sie sich alle darauf verlassen können, dass die anderen Staaten da mitzieht, dann wäre das in ihrem Interesse, auf diese Modernisierung zu verzichten. Und das wäre sozusagen etwas, was man multilateral jetzt schon anstoßen sollte.
Ja, zum Schluss möchte ich gerne noch mit euch beiden auf den dialogischen Aspekt des Friedensgutachtens eingehen, denn Austausch spielt beim Friedensgutachten ja generell eine wichtige Rolle. Die Gespräche und die Vorstellung im politischen Berlin gehört zur Präsentation des Friedensgutachtens dazu. In der Woche des Erscheinens gibt es da immer viele Gespräche mit Fraktionen und Ministerien. Claudia, du warst in diesem Jahr bei allen Gesprächsterminen dabei. Du bei zweien, Sascha. Inhaltlich können wir da natürlich nicht drauf eingehen, aber wie nehmt ihr diesen Austausch wahr? Welche Rolle spielt er für euch?
Also ich nehme bei den meisten Terminen wirklich ein großes Interesse wahr. Also dass wirklich ein großes Interesse besteht an unseren Analysen und Empfehlungen und auch die Bereitschaft, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Aber für uns sind diese Termine natürlich zweierlei. Also einmal die Möglichkeit, sozusagen unsere Botschaften auf die Welt loszulassen, zusammen, ne, die Analysen, Empfehlungen dann in die Politik reinzuspielen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir die Ohren aufsperren, um mitzubekommen, was ist im politischen Berlin los, was sind da die Themen, wie werden da Dinge bewertet, welche Themen werden eigentlich diskutiert und was hat das alles mit Friedenspolitik sozusagen dann auf sich. Also wir nehmen auch viele Impulse mit, weil nach dem Friedensgutachten ist vor dem Friedensgutachten und natürlich versuchen wir auch sozusagen diese Erkenntnisse, die wir dann in Berlin bekommen, im nächsten Friedensgutachten dann auch mitzunehmen und zu gucken, wie reagieren wir drauf? Wie können wir jetzt friedenspolitische Akzente setzen in dem, was in Berlin auch diskutiert wird?
Ja, neben dem Austausch, dem direkten Austausch mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, fördert das Friedensgutachten ja natürlich vor allem auch den Austausch unter uns Friedensforschungsinstituten. Und das ist mir eben jetzt besonders in den letzten beiden Jahren, also im Verlauf des Ukraine-Krieges aufgefallen. Der hat ja auch die Friedensforschung sehr erschüttert. Also auch die Friedensforschung, die Friedensbewegung zum Teil entzweit. Und da war das Friedensgutachten ein guter Ankerpunkt für uns, in Kontakt zu den anderen Friedensforschungsinstituten zu halten und selber sich zu orientieren in dieser Zeit, wo ganz viele Gewissheiten in Frage gestellt werden und viel Unsicherheit herrscht und auch zum Teil Informationen fehlen. Und da hat man halt gemerkt, dass der wissenschaftliche Austausch halt eine ganz wichtige Rolle spielt. Zum einen, um sich sozusagen verorten zu können, Orientierung auch in, sage ich mal, unruhigen Gewässern zu halten. Und außerdem halt eben auch der Austausch und Diskussion auch ganz wichtig für den Erkenntnisgewinn für die Forschung sind, gerade wenn sonst sozusagen die Quellen nicht gerade sprudeln.
Ja, spannend, dass du das direkt angesprochen hast, weil ich hatte nämlich auch noch sozusagen vor zu fragen, wie ihr diesen Austausch untereinander wahrnehmt und wie das auch vielleicht die Zusammenarbeit im Friedensgutachten prägt. Und deswegen würde ich nochmal fragen wollen, was in diesem Jahr besonders war.
Ja, es ist schon so, dass dieser russische Angriffskrieg natürlich nochmal ein ganz anderes Licht auf das wirft, was wir bisher so gemacht haben. Also dass schon alle Strategien, Friedensstrategien, Konzepte, die wir so hervorgebracht haben in den letzten Jahrzehnten, nochmal auf den Prüfstand gestellt werden. Dass wir uns kritisch fragen, was hat davon eigentlich noch Bestand? Was wird vielleicht auch unter neuen historischen Bedingungen jetzt irgendwie obsolet? Ja? Und natürlich sind das ganz anstrengende Diskussionen auch, weil das ja uns in Frage stellt. Aber auf der anderen Seite sind sie auch unheimlich gewinnbringend. Und ich denke, wir haben im Friedensgutachten sehr viele Themen und Bereiche, in denen wir doch einiges sozusagen noch auch in einem neuen Licht nochmal betrachten und doch auch sagen müssen, doch, das hat trotzdem Bestand. Also wenn man jetzt beispielsweise Kapitel 4 mal rannimmt, wo es ja um die Frage geht, ob eigentlich ökonomische Verflechtung zum Frieden beiträgt oder nicht. Das ist ja jetzt im Zuge dieses Angriffskriegs durchaus auch in Frage gestellt worden. Wo Leute sagen, ja, sieht man doch jetzt an Russland, dass wir uns da abhängig gemacht haben, das ist alles Quatsch sozusagen. Also Wandel durch Handel, das hält ja nicht stand der Gegenwart. Aber im Gutachten sagen wir, nein, wir müssen noch mal genauer hingucken. Und unter bestimmten Bedingungen, wenn die erfüllt sind, ist es durchaus so, dass ökonomische Verflechtung natürlich dem Frieden dienen kann. Einfach weil hier hohe Kosten entstehen, wenn ökonomisch verflochtene Länder miteinander in Krieg geraten. Da entstehen ja Kosten für beide Seiten. Und wenn man die nicht haben will, dann greift man tunlichst nicht zu den Waffen. Das ist eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Überlegung. Aber natürlich gibt es Bedingungen, unter denen die nur gilt. Beispielsweise die Bedingung, dass es nicht zu einseitigen Abhängigkeiten kommt, nicht zu starken Asymmetrien. Oder die Bedingung, dass ideologische Ziele nicht wichtiger sind als sozusagen die ökonomische Rationalität, was jetzt für Putin eben gerade nicht gilt. Ja. Das heißt, man muss gucken, was sind die Bedingungen jetzt und wie halten unsere alten Konzepte und Strategien noch. Und das sind sehr wichtige Diskussionen, die wir führen und die sich natürlich im Friedensgutachten widerspiegeln.
Das Friedensgutachten hat unter anderem auch zum Ziel, konkrete, umsetzbare Empfehlungen zu machen. Und die Formulierung von Empfehlungen in der Situation, wo ganz viele Gewissheiten nicht mehr gegeben sind, ist natürlich schwierig. Das heißt, wir mussten in diesem Jahr teilweise in manchen Kapiteln, das gilt auf jeden Fall für die Rüstungskontrolle, Stichwort Multilateralisierung zum Beispiel, wenn man mit Russland nicht mehr machen kann, wo kann man da noch ansetzen, sehr kreativ sein. Das heißt, wir mussten zum Teil ein bisschen mutiger sein und sozusagen herauswagen in etwas, wo eigentlich jeder jetzt schon so sagt, ah, das kann man doch gleich in die Tonne geben und so. Und da war die Kooperation mit den anderen auch gut, um solche kreativen und vielleicht auch mutigen Vorschläge zu testen. So, wie realistisch ist das? Ist das etwas, was man wirklich abdrucken kann und empfehlen kann und weiterverfolgen kann? Und das fand ich toll, diese Möglichkeit.
Vielen Dank euch beiden für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und natürlich auch insbesondere vielen Dank für eure Arbeit am Friedensgutachten.
Sehr gern, hat Spaß gemacht.
Ja, ich bedanke mich auch, danke.
Das gesamte Friedensgutachten gibt es zum kostenlosen Download unter www.friedensgutachten.de und als Printexemplar über die Buchhandlung des Vertrauens oder den Transkriptverlag. Sie finden das Friedensgutachten auf Twitter unter @peacereport und uns unter dem Handle @hsfkpriv. Alle Links und weitere Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim PrivTalk, dem Podcast des Leibniz Peace Research Institute Frankfurt.